Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins. Moin aus Hamburg und willkommen zu einer neuen Folge unserer Kapitalansage. Ich bin wie immer nicht allein da. Marc, schön, dass du auch hier bist.
Dankeschön, Benita. Ein herzliches Moin auch von mir. Die Freude ist ganz meinerseits. Auch weil wir wie immer einen bunten Strauß an Themen dabei haben. Unter anderem gleich mehrere überraschende Personalwechsel auf Leitungsebene. Ebenso spannend, der Bundesverband Alternative Investments untersucht erstmals, wie deutsche Stiftungen und kirchliche Investoren hierzulande ihr Geld anlegen. Und mit Kapitalanlageverantwortlichen haben sie dort auch gesprochen. Mit relevanten Ergebnissen, schließlich geht es immerhin um rund 500 Milliarden Euro.
Und außerdem, welche Anbieter gewinnen die jährlichen Beauty-Contests der Private Banking-Welt? Also quasi die Kernfrage, wer kann am besten Vermögen managen? Wir haben die Ergebnisse von zwei frischen Markttests dabei.
Also dann, zurücklehnen, anschnallen, wir starten.
Marc, beginnen wir mit einem der wichtigsten Benchmarks in der Branche, dem Fuchs-Richter-Vermögensmanager-Test. Was gibt's da Neues?
Nun, in diesem Jahr haben die Tester wieder 70 Banken und Vermögensverwalter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein anonym unter die Lupe genommen. 8 davon erreichten das bestmögliche Ergebnis, ein sogenanntes Gold-Rating. Die Prüfer attestierten diesen eine sehr gute Leistung, heißt das. Ihr Testsieger kommt diesmal aus Österreich. Das ist neu verglichen mit dem Vorjahr, denn dort waren die Weber Bank und Globe Balance Bank ganz vorn. Ein Deutscher und ein Schweizer Kandidat, die damals die gleiche Punktzahl hatten.
Wie ermittelt die Fuchsrichter-Prüfinstanz im deutschsprachigen Raum die beste Vermögensberatung?
Nun, es sind im Kern immer noch ganz klassische Testkunden, die sie losschicken. Die zu lösende Aufgabe in dem Fall war aber halbwegs modern ein glücklicher Privatanleger, der viel Erfolg mit Bitcoin und Nvidia hatte. Im Ergebnis nun rund 2,5 Millionen Euro Vermögen, die er gern professionell anlegen möchte. Und Ziel ist es, nach Steuern eine reale Rendite zu bekommen. Dabei verlangte die Prüfinstanz insbesondere, dass die Banken und Vermögensverwalter die Risikoneigung und Verlusttoleranz des Kunden klar abfragen und angemessen dann berücksichtigen. Zudem müssen sie die Anlagestrategien transparent darlegen, wie Ralf Vielhaber betont, der gemeinsam mit Jörg Richter diese Prüfinstanz bildet. Entscheidend ist für Vielhaber ein nachvollziehbarer Investmentprozess. Die Bewertung erfolgt dann in mehreren Stufen, Beratungsgespräch, Anlagevorschlag, Transparenz, danach der Beauty-Contest vor einer Fachjury und die Analyse der Investmentkompetenz.
Und wer hat nun den Titel als bester Vermögensverwalter abgeräumt?
Ja, ganz vorn liegt das Bankhaus Karl Spengler und Co. Hinter dem österreichischen Geldhaus folgen die Globalance Bank und LGT in Deutschland. Dahinter auf den Plätzen die Alpen Privatbank sowie HRK Lunis. Links zu allen Ergebnissen inklusive der einzelnen Länderanalysen und einer ewigen Bestenliste finden Sie in unseren Shownotes. Benita, du hast eine überraschende Personalnews verfolgt. Was ist denn bei Rothschild und Co. los?
Lars Ellermeier, Managing Director in Hamburg, geht nach nur 20 Monaten zum Jahresende. Er sucht einen beruflichen Neustart, wie Rothschild und Co. bestätigt. Er bringt über 30 Jahre Führungserfahrung mit, unter anderem bei BNP Paribas, Bethmann Bank, UBS, dazu Station in New York und bei der Deutschen Bank.
Also jetzt erstmal Urlaub und dann schauen, welcher Wealth Manager ihn als nächstes umwirbt.
Das war wohl tatsächlich so. Wohin er jetzt beruflich geht, ist nämlich noch offen. Aktuell genießt er also erstmal das Leben. Und wir haben noch mehr Personalbewegung im Private Banking. Um wen geht es?
Um Bernd Meyer. Er ist im September zum Chef des neuen Chief Investment Office bei Bernberg berufen. Ja, und nach rund 3 Monaten kündigt er bereits wieder seinen Abgang an. Meyer war mehr als 8 Jahre bei Bernberg, kam 2017 von der Commerzbank, davor war er bei der Deutschen Bank.
Und was macht die Bank jetzt?
Ein Sprecher erklärt, man wolle die Neuausrichtung des Portfolio-Managements schon weiterführen und die Position dafür zeitnah wieder besetzen. Wohin Meier wiederum geht, ist ebenso wie bei unserer ersten Transfer-Story noch offen. Und eine weitere Personalie aus den Sphären der Sparkassen hast du noch für uns?
Genau, die Sparkasse Köln-Bonn hat einen neuen Bereichsleiter Private Banking. Gerhard Jung übernimmt zum 1. Dezember.
Moment, ich meine mich ja zu erinnern, dass für diese Position jemand anderes bereits angedacht war.
Das hast du vollkommen richtig im Kopf. Eigentlich sollte Katharina Böttcher die Leitung übernehmen, wie wir im September vermeldet haben. Aber sie kann aus persönlichen Gründen nicht antreten. Und ja, ich weiß, was du jetzt denkst. Das ist in der Tat der dritte Wechsel in kurzer Zeit, nachdem Katrin Ulrich, die erst im Oktober 2024 das Private Banking übernommen hatte, das Haus im ersten Quartal 2025 wieder verließ.
Es sind zumindest sehr kurzfristige Änderungen. Was bringt Jung denn an Erfahrung mit?
Er hat eine klassische Karriere im Wealth Management, Station bei der Dresdner Bank und Commerzbank, wo er zuletzt als Managing Director und Regionsleiter tätig war. Er hat auch die Integration der Dresdner Bank in die Commerzbank nach der Fusion maßgeblich mitgestaltet.
Okay, und nun also die Sparkasse Köln-Bonn. Wie groß ist denn sein Verantwortungsbereich?
Er übernimmt dort ein Team von über 90 Mitarbeitenden. Betreut werden mehr als 5000 Private Banking Kunden mit einem verwalteten Vermögen von 4,9 Milliarden Euro. Die Sparkasse Köln-Bonn ist die drittgrößte Sparkasse Deutschlands mit einer Bilanzsumme von 28 Milliarden Euro.
Der Bundesverband Alternative Investments, BAI, hat erstmals untersucht, wie Stiftungen und kirchliche Investoren in Deutschland ihr Kapital anlegen. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
Zunächst mal ist das Volumen enorm. Wie wir eingangs schon sagten, rund 500 Milliarden Euro verwalten deutsche Stiftungen und kirchliche Investoren. Die BAI-Analyse basiert auf einer Umfrage unter 107 institutionellen Investoren, darunter 12 Stiftungen und kirchliche Einrichtungen.
Und wie investieren diese Anleger?
Zwei Hauptziele stehen dabei im Fokus. Stiftungen brauchen regelmäßige, planbare Erträge für ihre Projekte und müssen das Vermögen langfristig real erhalten, also vor Inflation schützen. Kirchliche Investoren haben durch die Kirchensteuer zusätzliche Einnahmen und oft auch Altersvorsorgeverpflichtung, ähnlich wie Versorgungswerke.
Kannst du was zur Asset-Allokation konkret sagen?
Im Schnitt liegt die Quote für alternative Investments bei 29,3%, also fast genauso hoch wie bei anderen institutionellen Investoren. Immobilien sind besonders beliebt, machen bei einzelnen Stiftungen wie der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt am Main bis zu 27% aus. Private Equity, Infrastruktur und Private Debt werden sukzessive ausgebaut.
Und die Unterschiede zwischen den einzelnen Häusern?
Ja, die Portfolios sind sehr heterogen. Während manche Stiftungen schon hohe Quoten in Alternatives haben, stehen andere noch am Anfang. Beim Erzbistum Freiburg etwa liegt die Zielquote für Alternatives ohne Immobilien bei 15%, aktuell aber erst bei 5%.
Wie lösen die Häuser das Thema Management?
Einige delegieren das Asset Management an externe Family Offices, andere bauen eigene Teams auf. Der Trend geht ganz klar in Richtung mehr Risikostreuung und Professionalisierung.
Benita, wir haben auch die aktuellsten Ergebnisse des Elite-Reports. Was sind die Highlights?
Die Tester haben 386 Anbieter geprüft, nur 51 sind am Ende empfehlenswert. Bewertet wird dabei inzwischen ein langfristiger Bewertungshorizont für die Rendite, nämlich inzwischen 4 Jahre, in 3 Risikoklassen und ausschließlich anhand echter Kundendepots, nicht anhand fiktiver Musterportfolios. Die Top-Bewertung, summa cum laude, erreichen 45 Häuser. Die volle Punktzahl wiederum schafften von diesen aber lediglich 10. Unter anderem Pictet, die DZ Privatbank, Frankfurter Bankgesellschaft, Haier Kalunis und Merki Baumann. Und wenn Sie die weiteren noch nachlesen möchten, würde ich Sie an dieser Stelle auch auf unsere Shownotes verweisen.
Und das war's mit der Kapitalansage für heute. Wenn Sie uns jetzt auch ein summa cum laude geben möchten, wir nehmen's.
Absolut. Wir freuen uns über Feedback, Sterne und User, die uns weiterempfehlen. Und wenn Sie sonstige Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns wie immer gerne an redaktion@private-banking-magazin.de. Im Gegenzug haben wir auch noch eine Anregung für Sie. Wie investieren institutionelle Anleger heute in private Märkte? Und welche Strategien liefern noch echte Outperformance? In der aktuellen Folge von Perspektiven in Private Markets spricht Alex Kuriat von Cambridge Associates mit Verena Kempe vom Kenfo. Sie erklärt, warum Private Equity wieder liefern muss, wie Infrastruktur ihre Versprechen hält und wo Private Credit in Europa spannend wird. Hören Sie mal rein auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder unter cambridgeassociates.com/perspektiven.
Nach diesem Hörtipp kommen wir jetzt wirklich zum Ende. Wir sagen bis zur nächsten Kapitalansage und verabschieden uns mit dem traditionellen
Tschüss aus Hamburg.